Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Yeah, richtig cool dieser Trailer. Es macht richtig Bock auf mehr, oder? Man will erfahren, was in der Predigt vorkommt. Ja, letzte Woche hatte Joel damit angefangen, von unserer Nationalmannschaft zu erzählen, wie sie ihr Siegestor reingehauen haben. Ja, ich muss jetzt leider auch mit diesem Thema anfangen. Diese Woche hat es leider nicht so toll geklappt. Ja, wir sind leider das erste Mal, sind die Deutschen in der WM in der Vorrunde schon ausgeschieden. Also mir passt das ganz gut. Ich habe auch ehrlich nicht dafür gebetet, aber zu meinem Thema von heute passt es eigentlich echt besser, dass sie jetzt ausgeschieden sind. Tut mir leider leid, aber ist nun mal so. Ich glaube ganz persönlich, dass Helden tatsächlich aus zerbrochenen Herzen entstehen. Und auch da, wo Trauer in unserem Leben stattfindet, da kann Gott echt einen Held aus uns machen. Und ja, das ist mein heutiges Thema. Wir dürfen uns noch trösten. 2 Wochen sind wir noch Weltmeister. Also so lange dürfen wir noch feiern innerlich. Ich nehme euch jetzt mit auf so eine kleine Zeitreise sozusagen. Wir befinden uns quasi im Dezember 82 in Melbourne in Australien. Und an diesem Sonntag hat sich die Gemeinde getroffen, so wie wir jetzt hier auch. Und bei denen war auch ein Trauertag. Und bei denen ist der Grund gewesen, dass kein verlorenes Fußballmatch irgendwie voranging. Oder da ist auch niemand unerwartet aus der Kirche ausgetreten oder ist auch keiner gestorben. Das Krasse ist, dass der Tag, der zum Trauertag für die Gemeinde wurde, warum keiner im Lobpreis aufstand und gefeiert hat, sondern dass jeder eigentlich traurig war und Gott quasi hier beklagt hat, ihr Leid geklagt haben. Der Grund dafür war, dass der Sohn des Pastors geboren wurde. Ja, glaubt man kaum, ne? Da kam ein Baby auf die Welt, das Kind vom Pastor, und alle haben einfach nur geweint. Also am 4. Dezember 1982 wurde Nick Vujicic geboren und er war das erste Kind einer Pastorenfamilie und in der Schwangerschaft, die Mutter hatte nie Komplikationen in der Schwangerschaft, also sie waren auch überhaupt nicht vorgewarnt von den Ärzten, in der Schwangerschaft war alles toll. Die Mutter ist Krankenschwester, das heißt, sie wusste genau, wie sie sich zu ernähren hat und auf was sie zu achten hat in der Schwangerschaft, hat sie auch alles befolgt und ja, am 4. Dezember kam Nick auf die Welt. Und für die Eltern brach erstmal eine Welt zusammen. Ja. Also sie waren nicht vorbereitet. Der Vater ist als allererstes mal zusammengebrochen, als er seinen Sohn sah, der da ohne Arme und ohne Beine auf die Welt kam. Die Mutter, die wollte das Kind gar nicht sehen. Sie wollte ihn weder angucken, noch wollte sie ihn stillen, noch sonst irgendwas. Sie war so geschockt, die wollten erstmal gar nichts mit ihm zu tun haben. Der ist erstmal weitergereicht worden an die Schwestern. Und ja, also die plötzliche Vorfreude, die so 9 Monate sich aufgebaut hat in der Schwangerschaft, die war erstmal dahin. Und so geschockt waren die Eltern im Endeffekt von dem Anblick von ihrem Sohn. Kurze Zeit später, also nachdem sich so der erste Schock gelegt hat, haben sich die Eltern daran erinnert, weil sie schon immer Christen waren, und haben sie sich zurückerinnert, was sie in Jeremia 29, Vers 11 gelesen haben. Und da steht nämlich: Denn nicht ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung und ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Also das heißt, die Eltern, die wussten, Gott hat mit jedem einzelnen Leben, egal wer es ist, er hat mit jedem einzelnen Leben hat einen Plan. Und Gott hat ganz definitiv auch einen Plan mit unserem Sohn, egal ob er Arme oder Beine hat, ob ihm sonst irgendwas fehlt. Gott hat einen Plan mit ihm und daran glauben wir und das werden wir unserem Sohn auch eintrichtern, dass er es glaubt. Nick wuchs auch in diesem Bewusstsein auf. Also seine Familie liebt ihn bedingungslos. Er ist quasi ganz normal erzogen worden. Ja, er hat noch 2 Geschwister bekommen. Und auch seine Geschwister haben ihn völlig normal behandelt. Also er war immer der große Bruder, der auch geärgert wurde. Er musste auch im Haushalt mithelfen. Ja, wurde auch vor ihm nicht Halt gemacht. Er ist völlig normal erzogen worden, damit Nick sich einfach nicht behindert fühlt, was er im Endeffekt körperlich war. Als er zur Schule kam, da hat der Kampf für Nick angefangen. Also zum ersten Mal hat Nick gemerkt, dass seine Behinderung ein Problem ist, dass das wirklich für Menschen in seinem Umfeld ein Problem darstellt und die Leute haben ihm echt einen Strick daraus gedreht. Ja? Also er wurde gemobbt, er wurde ausgegrenzt, Kinder haben ihn Monster und Außerirdischen genannt und genauso hat er sich auch gefühlt. Mit 8 Jahren war Nick bereits so tief verletzt und wurde depressiv, dass er eigentlich seine Zukunft zusammengefasst hat, indem er gesagt hat, okay, ich werde niemals in meinem Leben normal sein, ich werde wahrscheinlich niemals eine Frau haben, ich werde niemals Kinder haben, die ich in die Arme nehmen kann, und deshalb ist mein Leben eigentlich total sinnlos. Weil das ist das, was die Welt uns sagt, dass das eigentlich fast der einzigste Grund ist, warum wir hier sind, eine Familie zu gründen, und wenn das nicht funktioniert, dann hat mein Leben auch überhaupt keinen Sinn. Er wollte sich umbringen. Mit 8 Jahren war er so verzweifelt, dass er sich in der Badewanne selbst ertränken wollte. Als er schon kurz davor war, kam ihm in den Gedanken, was wird meine Familie dann denken? Ja, meine Familie, die mich so, wie ich bin, angenommen hat von Anfang an, fast von Anfang an, das hat er erst später erfahren, dass seine Eltern am Anfang so geschockt waren. Das ganze Leben über, bis zu diesen 8 Jahren, ist er immer geliebt worden, bedingungslos, egal wie er war. Und er dachte, diesen Schmerz kann ich meinen Eltern echt nicht antun, und deshalb hat er es einfach gelassen, ja. Soweit ich jetzt hier sehen kann, ich glaube, ihr habt alle Arme und Beine. Und trotzdem glaube ich, dass jeder von uns solche Gedanken schon mal gehabt hat. Irgendwie sowas wie, ja, das kann ich nicht, oder ich habe keinen Partner, oder ich werde nie einen Partner haben, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu jung, ich bin zu alt, zu untalentiert, oder mein Leben ist einfach sinnlos, ja, egal was es ist, irgendwas fehlt uns bestimmt. Und deswegen glaube ich, können wir uns da echt gut reinversetzen, auch in die Situation vom Nick. Und genau bei dieser Situation hier, wenn man meint, man kann eigentlich nichts, genau hier fangen die Heldengeschichten an. So wie Joel das letzte Woche schon gesagt hat, diese Marvel-Helden, ja, sei es jetzt hier Superman, Spider-Man, das sind so diese echt Superhelden, wo man sagt, die sind im normalen Leben, im bürgerlichen Leben, haben die einfach nichts auf die Reihe gebracht. Ja, hier ist Superman, Clark Kent, wenn man sich den so anschaut, denkt man sich, boah, okay, mache ich lieber einen Bogen drum. Das waren so diese typischen Spießer, wo man gesagt hat, die haben keinen geraden Satz reden können, ohne zu stottern. Mit Frauen hatten sie sowieso gar nichts zu tun. Und ja, so stellt man sich einen richtigen Nerd oder Freak vor. Und ja, also mit Freaks, also so richtigen Freaks, wie man sie sich so vorstellt, wurde früher auch ganz viel Geld gemacht. Also Leute, die mit Zirkussen oder auf Festen rumgewandert sind, die haben eine richtige Freakshow, haben sie gehabt. Und hier sieht man ein Bild davon, genau. Da wurden echt besondere Menschen gesucht, die anders waren als andere. Und es wurde hervorgehoben, was bei ihnen eben aufgefallen ist, ja. Da wurden Leute gesucht, die waren besonders behaart, die waren besonders dick, besonders groß, besonders klein, besonders tätowiert, ist auch cool. Heute muss man sich nur die WM angucken, da sind sie alle tätowiert. Und ja, ich habe hier einen kurzen Clip, das handelt von Butterfly Circus, und da wird genau dieser Part wird da besprochen, nämlich von dieser Freakshow. Der Nick spielt eine Rolle in diesem Film und spielt genau so einen Freak, der da eben zur Schau gestellt wurde.
Und jetzt, Ladies and Gentlemen, aufgepasst! Eine Perversion der Natur. Ein Mann, wenn man ihn so bezeichnen darf, den Gott, der Allmächtige, sogar den Rücken zugewandt hat. Ich habe für Sie den gliederlosen Mann!
Du bist wunderbar.
Hey, bist du verrückt geworden?
Bist du denn völlig bescheuert?
Schon in Ordnung. Es ist nichts passiert. Das war meine Schuld. Bin ich dir vielleicht zu nahe getreten, mein Freund? Haben Sie einen schönen Abend.
Du solltest dich lieber zusammenreißen, Krüppel! Richtig klasse, Will. Hast du den Typ nicht erkannt? Das war Mendes. Das war gerade der Showman vom Butterfly Circus. Butterfly, Butterfly. Du machst mich fertig, Will.
Also die Situation, die man hier sieht, ist echt richtig krass, oder? Man sieht einen Mann, der eigentlich schon gestraft genug ist, meint man. Dann wird er noch zur Schau gestellt, dann wird er noch zusätzlich gedisst. Also dieses Lachen, was man da hört, ich glaube, das hat Nick permanent in seinem Leben gehört, eine ganze Zeit lang zu seiner Schulzeit. Und das hat ihn wirklich glauben lassen, dass er absolut nichts wert ist. Er war sich nicht zu gut, da zu sitzen auf diesem Stuhl und sich zur Schau zu stellen, weil er einfach meinte, ich kann sowieso nicht mehr. Und die Umstände in Nicks Leben, also seine Behinderung und was die Menschen über ihn sagten und wie sie mit ihm umgingen, die machten ihn genau zu dieser Person, die er hier spielt in diesem Film. Eine Perversion der Natur. Ein Mann, wenn man ihn so bezeichnen darf, dem Gott der Allmächtige den Rücken zugekehrt hat. Wow, das ist eine krasse Aussage, oder? Und wenn man das tief in sich fest glaubt, ich glaube, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben. Wen wir hier aber auch sahen in dem Film, ist Mr. Mendes. Das ist der Direktor vom Butterfly Circus. Mendes schaut ihn an und was sagt er? So wie du bist wunderbar. Das erlebte Nick auch in seinem Leben. Nick quälten Fragen sein ganzes Leben lang. Er fragte Gott, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Warum hast du das mit mir gemacht? Was hat das für einen Sinn? Ja, warum bin ich überhaupt hier? Warum hast du mich so gemacht? Was bist du für ein Gott, an den meine Eltern glauben, die sagen, du hast einen Plan für mein Leben, aber guck mich doch an. Was soll denn das für ein Plan sein? Dass Leute über mich lachen, dass sie was zu lachen haben oder wie? Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Das war Nicks Frage. Er schnappte sich die Bibel und er fing an zu lesen und er las davon Jesus. Und diese Person, die faszinierte ihn. Es faszinierte ihn, dass er umhergewandert ist und die Menschen geheilt hat. Und er dachte, naja, vielleicht kriege ich ja doch noch Arme und Beine. Fragen kostet nichts. Und als er dann weiterlas und als er Jesus immer mehr kennenlernte in dieser Zeit, merkte er aber noch was viel Wichtigeres, was Jesus den Menschen gab. Jedem Einzelnen, dem Jesus begegnet ist, dem hat er Hoffnung angeboten. Jesus ist zu den Menschen gegangen und er hat ihnen ihren Zweck des Lebens verraten. Er hat ihnen ein Ziel gegeben. Und das war's, was Nick plötzlich auch wollte. Versuch dich mal ein paar Jahre, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger Jahre zurückzudenken. Wenn man so 2 Jahre alt ist, dann ist man schon recht glücklich, wenn man einen Keks bekommt. Und wenn man dann 14 ist, dann fängt man schon an und sagt, oh, ich will einen Freund, ich will eine Freundin. Und mit 18 will man dann plötzlich einen Führerschein und ein Auto. Und mit 23 will man dann ein Studium haben. Und mit 33 eine Lohnerhöhung. Mit 43, dass die Haare aufhören auszugehen. Und man merkt, das Materielle und das, was wir immer mehr wollen, immer mehr, das hat Nick gemerkt, das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir bekommen wollen, sondern ja, man braucht diese Begegnung, so wie es hier im Film passiert ist mit diesem Mr. Mendes, was im reellen Leben Jesus war für Nick, der uns anschaut und einfach sagt, so wie du bist wunderbar. Ihr dürft jetzt mal laut sagen, Jesus sagt, ich bin wunderbar. Ja, das habt ihr ganz brav gemacht. Jetzt dürfen mal alle die Hand heben, die das auch wirklich glauben. Ja, tatsächlich, es bleiben echt welche unten. Und das ist richtig krass. Wir sprechen Sachen aus in unserem Leben, die wir glauben als Christen und die wir hier oben in unserem Kopf haben. Aber unser Herz sagt manchmal was ganz anderes. Und ich glaube, dass wir manchmal wie an so einer Art Demenz leiden. Ja, unser Gehirn funktioniert wie so ein Bücherregal. Wir haben da so viele Bücherregale stehen, alle sind vollgestopft mit Büchern, Informationen haben wir jede Menge, alles ist fein säuberlich einsortiert, also nicht bei allen, bei manchen eben und anderes Thema. Also wir wissen extrem viel, aber die Verbindung von Kopf zum Herzen ist oft so riesig. Seit Anfang des Jahres pflegen meine Familie und ich unseren Opa. Und ich merke immer öfter, dass Situationen entstehen, die eigentlich Alltagssituationen sind. Die sind völlig normal und die kennt er eigentlich. Aber die sind dann plötzlich einfach weg. Also er macht einen Schritt und plötzlich weiß er nicht, was kommt jetzt als nächstes. Ja? Oder Personen und Namen, die sind plötzlich einfach weg. Also manchmal steht er vor mir und denkt, ich wäre die Pflegerin von der Pflegestation und ich wäre gar nicht ich. Und man merkt, das sind plötzlich Informationen, die er eigentlich schon seit Jahren kennt, die sind plötzlich einfach weg, die sind einfach ausgelöscht. Und ich glaube, dass wie bei einer Demenz, bei einem alten Menschen, dass unser Christsein manchmal auch so ist. Also wir haben ganz viel Information und wir wissen eigentlich das, was da ist. Wir wissen, was ein Christ ist und wie er sein muss. Wir wissen, dass wir alle Christen sind und als Christen sind wir Kinder Gottes. Wir wissen, dass wir alle einen Adelstitel tragen. Und wir wissen auch, dass wir Versprechen bekommen haben von Gott. Aber dann kommt der Alltag und dann sind wir echt wie diese Menschen mit Demenz. Plötzlich haben wir einfach vergessen, dass Gott wirklich was viel Größeres mit uns vorhat. Als ich ungefähr 13, 14 Jahre alt war, da war bei mir in der Schule der Punkt erreicht, dass ich ein Wahlpflichtfach wählen musste. Und ich habe mich, weil ich schon immer gerne gesungen habe, für einen Chor entschieden. So, jetzt war es aber so, dass meine Lehrerin der Meinung war, ich kann überhaupt nicht singen. Und sie kam zu mir irgendwann nach ein, zwei Mal, wo ich dabei war und hat gesagt, ich soll mir doch bitte, ich soll allen Gefallen tun und soll bitte ein anderes Fach suchen. Ich bin dann in die Schauspielgruppe gegangen. Ich durfte dann Bild spielen und so, also so richtig tiefgründige Sachen. Aber der Punkt ist, dass ich gedacht habe, mein Leben lang ab diesem Punkt, ich kann nicht singen und das werde ich auch nie wieder in der Öffentlichkeit tun. Weil die Menschen das gesagt haben, weil es eine Person gesagt hat, der ich vertraut habe. Ich dachte, naja, sie muss es ja wissen, sie ist Musiklehrerin. Und ich habe das tatsächlich geglaubt. 2011 wurde ich selbst Christin. Und ich bin selber mit Lobpreismusik, also so wie wir sie heute Morgen gehört haben, das habt ihr wirklich fantastisch gemacht. Da dürft ihr gerne mal einen Applaus geben. Ich war noch gar nicht hier in dieser Kirche und deshalb habe ich mir CDs gekauft. Ich habe CDs gehört und das war so das erste Mal, dass ich selbst mit Lobpreismusik in Verbindung gekommen bin. Ich bin so auf so eine fantastische, gigantische Band gestoßen, die ich heute noch liebe. Und die haben mir gezeigt, was Lobpreis ist. Und plötzlich war in mir so ein Bedürfnis, ich will das auch machen. Durch Lobpreis habe ich Gott erlebt, wie ich ihn vorher noch niemals in meinem Leben erlebt habe. Und das passiert mir heute noch eigentlich fast in jeder Lobpreis-Session, dass ich irgendwie in Tränen ausbreche, weil mir Gott so nahe kommt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Gott, du hast einen Plan mit meinem Leben. Ich glaube nicht, dass ich singen kann, aber ich will das machen. Ich will das einfach machen, weil ich will, dass Menschen durch mich dich erleben. Ich stelle mich dir zur Verfügung und alles andere musst du machen. In meinem Kopf war nach wie vor diese Blockade. Ich habe gedacht, na, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und doch, ich will es, aber ich kann es nicht. Ich habe es mir einfach selbst nicht zugetraut. Immer wieder dieser Gedanke im Hinterkopf, nee, komm, lass das lieber mit dem Singen, das ist nicht so deins. Ich habe es eine Zeit lang mit Gitarre spielen probiert. Okay, war nicht so meins. Also ich habe einfach gemerkt, diese Sehnsucht in mir, die lässt einfach nicht nach und ich muss das einfach machen. Ich war zu der Zeit, oder jetzt natürlich auch noch, aber damals hat der Kontakt mit der Doris angefangen, unserer damaligen Lobpreisleiterin. Und sie hat mich dazu ermutigt. Sie hat mich dazu ermutigt, einfach zu sagen, komm, sing mit mir, wir machen das jetzt. Du willst das, ich spüre das und du kannst das auch. Und so habe ich gedacht, okay, ich habe ja jetzt diesen Joker in der Hand. Ja, mittlerweile kenne ich ja Jesus und er muss einfach machen, dass das funktioniert. Ich traue mich, ich stelle mich zur Verfügung, aber dass es funktioniert, das muss er machen. Seitdem sind jetzt einige Jahre vergangen. Mittlerweile darf ich tatsächlich festes Mitglied von diesem Musikteam sein. Und ich darf regelmäßig singen. Es sind noch keinem die Ohren abgefallen. Also es scheint zu gehen. Und seit ein paar Wochen darf ich sogar dieses Team leiten. Und das zeigt mir, wie Gott einfach wirkt. Das zeigt mir, dass Gott einfach wirkt über unsere Vorstellungskraft hinaus. Letzte Woche, dank unserer Connections von unserem gigantischen Pastor, durfte ich sogar den Typ, der mich damals so extrem berührt hat mit seiner Lobpreismusik, durfte ich sogar persönlich treffen. Wir durften im Mac durften wir uns zusammensetzen, einfach ein bisschen chillen zusammen. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Das ist der absolute Hammer. Weil diese Person, die hat damals mir ermöglicht, meine Fähigkeiten, meine Talente zu erkennen, die Gott mir geschenkt hat und das wirklich in Anspruch zu nehmen und zu sehen, was Gott daraus macht, das finde ich einfach grandios. Nick sagte irgendwann zu Gott, okay, du findest mich toll, so wie ich bin, dann zeig mir das bitte auch ganz praktisch. Kurze Zeit, nachdem er wirklich ganze Sachen mit Gott gemacht hat und gesagt hat, okay, ich glaube dir, es gibt dich, alles klar, ich habe dich erlebt, mach was draus. Kurze Zeit danach hat er den Schulhausmeister kennengelernt und der Schulhausmeister war einer, der wirklich in jeder Pause mitbekommen hat, wie Nick echt durch die Hölle geht. Er hat erlebt, wie er auch damit umgeht, wie er sich auch verändert hat in seinem Denken, über sich selbst auch zu denken. Und dieser Hausmeister, der war der Erste, der Nick ermutigt hat und gesagt hat, okay, ich glaube, aus dir wird man Redner. Du wirst vor vielen Menschen stehen und du wirst Menschen ermutigen. Und ich glaube einfach daran, dass so eine Person aus dir werden kann. Er war auch der Erste, der eine ganze Gruppe von Schülern zusammengebracht hat und den Nick da vorne dran gesetzt hat und gesagt hat, okay, sprich zu denen, erzähl ihnen deine Story und du wirst die Menschen berühren. Nick erlebte nach dieser ersten Veranstaltung schon, dass ein Mädchen total unter Tränen zu ihm kam und sie zu ihm gesagt hat, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie erlebt, dass jemand zu mir sagt, dass ich einen Wert habe, dass ich geliebt bin und dass mein Leben einen Sinn hat. Oder in einer anderen Veranstaltung, die dann kurz danach kam, hat er eine Familie kennengelernt, der Nick. Und in dieser Familie war auch ein kleiner Junge, der war um die 3 Jahre alt und er sah genauso aus wie Nick. Er hatte keine Arme, er hatte keine Beine und die Familie, die er dann nach dieser Veranstaltung noch näher kennenlernte, die haben einfach gesagt, hey, du bist eine riesen Bereicherung für unsere Familie. Du ermutigst uns und er hat sich selber in diesem Jungen gesehen. Er hat gesehen, wie er sich damals selbst alleine gefühlt hat, in der Zeit, wo er auch durch diese Probleme gegangen ist. Und er dachte, ja, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, der mir zur Seite steht und der mir sagt, wie ich mit meinem Leben umgehen soll. Und jetzt war er dankbar, dass er dieses alles früher erleben durfte, damit er jetzt selbst eben seine Erfahrungen weitergeben kann, dass er jetzt Motivator für die Familie sein durfte. Auch seine Eltern konnten ihre Erfahrungen mit den anderen Eltern teilen. Und ab diesem Zeitpunkt wusste Nick einfach, okay, ich bin hier richtig, auch wenn es nicht immer leicht ist. Nick erkannte, dass die Lage und die Umstände, in denen er steckte, dass die nicht schlecht waren, sondern dass Gott sie gebraucht, um eben was Gutes draus zu machen. Jetzt wäre es natürlich toll gewesen, ab dem Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat, yeah, ich will Redner werden, dass ab dem Zeitpunkt plötzlich alles ganz toll gewesen wäre. Aber selbst für Nick war es am Anfang schwer, auch mit Gottes Hilfe. Er hat erstmal Schwierigkeiten gehabt, überhaupt ein Publikum zu finden, das ihn einlädt. Weil natürlich ist da immer so eine gewisse Distanz da, wenn jemand mit einer so schweren Behinderung vor einem steht und sagt, yeah, ich will hier Redner sein. Und die Leute wissen ja auch nicht, die Veranstalter, wie sitzen die Leute da im Publikum? Wollen sie das wirklich hören oder haben sie ihre Tomate irgendwie schon so in der Hand? Und durch diese Schwierigkeiten ging der Nick eben auch. Es war erstmal schwierig für ihn, überhaupt Leute zu finden, die ihm zuhören wollten. Aber er blieb dran, er wusste, was seine Talente sind und er wusste mittlerweile auch, was der Sinn seines Lebens ist. Und er hat nicht aufgegeben und war ermutigt und machte weiter. Ich habe für heute natürlich auch eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Römer 16, 1 bis 16.
Unserer Schwester Phoebe,
und den hören wir uns jetzt mal an.
Die der Gemeinde von Kenchrea steht, dürft ihr vertrauen. Nehmt sie freundlich auf, wie es für Christen selbstverständlich ist. Ihr tut es ja für den Herrn. Steht ihr bei, wo immer sie eure Hilfe braucht. Sie selbst hat sich auch für viele Menschen eingesetzt, nicht zuletzt für mich. Grüßt Priska und Aquila, die mit mir zusammen Jesus Christus dienen. Sie haben ihr Leben gewagt, um meines zu retten. Und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist. Auch die nichtjüdischen Gemeinden verdanken ihnen viel. Grüßt die ganze Gemeinde von mir, die sich in ihrem Haus versammelt. Grüßt meinen lieben Epänetus, der als erster in der Provinz Asia zum Glauben an Jesus Christus fand. Grüßt Maria von mir, die sich so viel Mühe um euch gemacht hat. Herzliche Grüße auch an Andronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. Beide sind ja noch vor mir Christen geworden und sind unter den Aposteln hoch angesehen. Grüßt meinen lieben Freund Ampliatus, mit dem ich mich im Glauben verbunden weiß, unseren Mitarbeiter Urbanus sowie den lieben Stachys. Grüßt ebenso Apelles, diesen im Glauben bewährten Mann. Meine besten Wünsche gelten denen, die im Haus von Aristobul leben. Grüßt meinen Landsmann Herodion und die Christen im Haus von Narzissus. Viele Grüße auch an Tryphäna und Tryphosa, die so unermüdlich für den Herrn arbeiten. Und an meine liebe Persis, die sich ebenfalls sehr für den Herrn eingesetzt hat. Grüßt Rufus, den der Herr zu seinem Dienst auserwählt hat, und seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Herzliche Grüße außerdem an Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Christen bei ihnen. Schließlich möchte ich noch Philologus, Julia, Nereus und dessen Schwester grüßen, sowie Olympas und alle Christen, die bei ihnen sind. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Alle Gemeinden hier lassen euch grüßen.
Ja, das ist so ein typischer Bibeltext, den ich ganz ehrlich gesagt gern mal einfach weiterblätter, weil ich mir denke, boah, viel zu viele Namen, viel zu wenig Informationen. Meine ganze Bibel ist irgendwie vollgemalt mit Blättchen und Textmarker und sonst was. Ernsthaft, Römer 16, 1 bis 6, da war nichts, gar nichts. Also, okay, ich dachte, entweder ist das jetzt so die Hammer-Bibelstelle für die Predigt oder, naja, okay, wir vergessen es einfach wieder. Deswegen, wir gucken jetzt mal. Also, Paulus ist der Meinung, dass es wirklich keine unwichtige Aufgabe in der Kirche gibt, keine einzige. Er nennt hier ganz viele Menschen und er fand es wichtig, jeden einzelnen Menschen zu erwähnen. Einfach aus dem Grund, um sie wertzuschätzen für das, was sie getan haben, für die Kirche und auch für ihr Leben als Christen. Er nennt hier Phoebe. Hier wird nicht wirklich erklärt, was sie macht und was ihr Dienst war. Sie war auf jeden Fall eine Hilfe für den Paulus gewesen. Ja? Das hat er hier erwähnt. Sie war für ihn und auch für andere Menschen war sie eine Hilfe gewesen. Ich vermute jetzt einfach mal, die wird wahrscheinlich im Bistro-Team oder so gearbeitet haben und wird dann den Kaffee und so gemacht haben nach dem Gottesdienst. Und als nächstes lesen wir hier von Priska und Aquila. Das ist ein christliches Ehepaar und wir lesen auch in anderen Bibelstellen tatsächlich von diesem Ehepaar, mit denen hat Paulus auch schon zusammengearbeitet. Hier glaube ich eher, dass er wirklich diesen geistlichen Aspekt beschreibt, auch was sie ihm ermöglicht haben. Also hier steht, dass sie ihn vom Tod bewahrt haben und aufgrund dessen waren auch etliche andere Christen extrem dankbar diesem Ehepaar, weil sie ihm ja quasi Paulus erhalten haben sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich ein tatsächliches vor dem Tod bewahren war, ob das jetzt wirklich so praktisch war oder ob das vielleicht auch so eine Art wie sozialer Tod hätte sein können, ja, dass sie wirklich durch ihre Stellung, die sie eventuell gehabt haben, dem Paulus ja einfach ein gutes Wort immer für ihn einlegen konnten. So wie es jetzt beim Nick war, der vor den Leuten nicht sprechen konnte, weil ihn keiner kannte. Vielleicht war das bei denen auch so, ja, dass sie einfach dem Paulus ermöglicht haben, Menschen von Gott zu erzählen. Epänetus war der Erste aus der Provinz Asien, der glaubte. Also ich denke, der Erste zu sein ist immer hart. Vor allem, wenn man der Erste in der kompletten Region ist. Also das war so dieser Trendsetter, was auch immer das für ein Trend gewesen sein sollte, Christ zu sein, weil das war eher negativ angesehen. Und er hat sich aber getraut. Er hat sich getraut, der Erste zu sein. Und auch das hat Paulus hier wirklich gewertschätzt. Maria, ich schätze, sie war garantiert eine gute Gastgeberin. Das war so eine der Mitarbeiterinnen, die den Gästen immer so kleine Schokolädchen auf die Kissen gelegt hat, damit sie sich wohlfühlen und sich zu Hause fühlen. Und Paulus erwähnt seine Verwandten, die mit ihm im Gefängnis waren. Ja, selbst dafür gab es Lob, im Knast zu sein, selbst dafür gab es Lob. Wir haben noch Urbanus, Stachis und wie sie alle heißen. Paulus erwähnt hier auch die Gläubigen aus den Häusern Aristobul und Narzissus. Also soweit ich das richtig erforscht habe, waren Aristobul und Narzissus waren Häuser, von denen der Vorstand sozusagen nicht, also es waren keine Christen und deswegen wurden hier auch nur die Gläubigen des Hauses erwähnt und gegrüßt. Und die Leute, die Christen, die dort waren, die kamen aus einem Sklavenhintergrund. Also das waren Sklaven. Und Sklaven, die Christen geworden sind. Und ich glaube, mit dieser Erwähnung betont Paulus auch nochmal, dass es total wurscht ist, welche Bildung wir haben, welche Herkunft wir haben, was wir damals in unserem Leben erlebt haben, bis zu dem Punkt, bis wir Jesus kennengelernt haben. Dann ist es nur noch wichtig, dass wir ihm uns zur Verfügung stellen. Er erwähnt hier noch Rufus und seine Mutter. Hier wird nicht mal der Name genannt von der Mutter, aber Paulus sagt, dass sie ihm auch eine Mutter gewesen ist. Und ich denke, dass sie vielen anderen dort in der Gemeinschaft der Christen auch eine Mutter gewesen ist. Und das eben eigentlich kein offizieller Dienst ist. Aber ich glaube, dass gerade auch solche Aufgaben von Menschen extrem wichtig sind. Tertius. Ha, was hat der denn gemacht? Also ich habe den Namen ganz ehrlich vorher noch kein einziges Mal gehört. Es ist aber krass, weil der hat den Römerbrief geschrieben. Also der war quasi derjenige, der mit dem Stift da stand, mit dem Füller, mit der Feder, keine Ahnung, und hat sich diktieren lassen von Paulus, was er aufschreiben soll. Und ich weiß nicht, ob der sich bewusst war, was er damals für eine Aufgabe gehabt hat, oder ob er sich gedacht hat, boah, meine Güte, warum schreibt er das nicht einfach selber? Was ist denn das für ein Assi-Job hier? Ich muss dem seinen Brief schreiben. Aber das ist so krass, wenn der damals gewusst hätte, dass wir selbst heute noch davon profitieren, dass er damals gehorsam war und geschrieben hat. Ich glaube, da wäre er richtig geflasht gewesen. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, meine Güte, wer sind diese ganzen Menschen? Ja? Warum sind die wichtig? Und ich glaube, dass das, was die damals gemacht haben, dass das heute für uns, jetzt abgesehen von dem Schreiber, nicht mehr viel ausmacht. Also das macht für uns heute, macht das nicht mehr viel aus, ob da eine Maria da war, ob da ein Rufus da war und seine Mutter. Aber damals für die Christen war das extrem wichtig und da war jeder Einzelne wichtig. Und da wird nicht gesprochen von dem Pastor und von dem Evangelist und von dem Lobpreisleiter und von dem, sondern da wird gesprochen von einer Mutter und da wird gesprochen von Gastfreundschaft. Und das sind so wichtige Dinge, die wir oft vergessen in unserem Alltag. Wir denken, es gibt den und den und den Dienst und der ist wichtig und alles andere, naja, Gott kann mit mir nichts anfangen. Die Menschen wurden auf unterschiedlichsten Art berührt, damals schon, durch diese Menschen, weil sie gemacht haben, was sie eben getan haben. Und ich glaube, dass das heute eben auch noch so ist, dass jeder Einzelne von uns eben eine Begabung hat, mindestens eine, aber ich glaube noch sehr viel mehr. Und der Vater von Nick, der hat damals zu ihm gesagt, egal ob du Gliedmaßen hast oder nicht, lass das niemals definieren, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich glaube, dass das heute bei uns genauso ist. Und zwar kannst du da jetzt einsetzen, was du willst, was du hast und was du nicht hast. Und ich glaube, dass das uns nicht definieren darf, ja, was wir haben, was wir nicht haben. Das gehört nicht dazu. Und ja, wir dürfen dankbar für das sein, was wir haben. Bei seiner Geburt heulten die Menschen und in der Schule haben sie ihm das Leben zur Hölle gemacht. Und heute ist Nick tatsächlich ein ganz gefragter Redner. Er spricht vor tausenden Menschen weltweit, er berührt Menschen, er ermutigt Menschen. Viele Menschen sind nach den Veranstaltungen zu ihm gekommen, haben gesagt, okay, das wäre heute nochmal eine Situation gewesen, wo ich Gott nochmal eine Chance gebe, mich zu berühren. Ansonsten hätte ich mich umgebracht. Und er schafft das. Gott gebraucht diesen Mann, so wie er ist, um Menschen zu berühren. Er ist heute Musiker, er ist heute Autor von vielen Büchern, er ist Schauspieler, wie wir schon gesehen haben. Und es ist auch so richtig krass, der fährt Skateboard, er surft. Das ist krass, wenn man sich das vorstellt, wie macht er das? Ich habe mir gestern Abend noch die Fingernägel lackiert und ich war schon überfordert, mich zuzudecken ohne Hände. Ich frage mich, wie macht er das? Also, aber das sieht man echt. Es gibt keine Grenzen, wenn man sich auf Gott verlässt. Er ist mittlerweile nämlich auch schon Papa von 4 Kindern. Das ist echt unfassbar. Damals hat er gedacht, er wird niemals eine Familie haben. Er wird niemals eine Frau haben. Jetzt hat er sogar noch eine Bildhübsche dazu. Mittlerweile hat er 4 Kinder. Das ist echt unfassbar. Ich glaube, dass das allergrößte Geschenk bei diesen ganzen Fähigkeiten, die er jetzt gemacht hat, also bei diesen ganzen Sachen, die er jetzt macht, sei es jetzt Autor, sei es jetzt Musiker, sei es jetzt auch diese Motivation, die er hat, ich glaube, dass das noch nicht mal der allergrößte Erfolg ist, den er in seinem Leben erzielt hat. Ich glaube, der größte Erfolg, den er erzielt hat und den jeder Einzelne von uns hier erzielen kann, ist sich selbst als wertvoll anzusehen, weil Gott uns als wertvoll ansieht. Ich glaube, sein eigenes Leben, also für sein eigenes Leben dankbar zu sein, ist eine ganz, ganz große Gabe und das ist ein extrem großer Erfolg, der uns zu anderen Sachen führt. Vor mir sitzen heute ganz viele potenzielle Helden. Ich glaube, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns hier was ganz Großes vorhat. Wir sind vielleicht noch keine Helden, wir fühlen uns auch nicht so, aber ich glaube, dass jeder von uns hier ein Held sein kann. Davon reden wir vielleicht die Leute in 100 Jahren nicht mehr, aber die Leute werden euch kennen, die neben euch sitzen. Die werden dankbar sein dafür, dass ihr das tut, was ihr tut. Menschen werden bereichert dadurch, sie werden freigesetzt, Dinge zu tun, weil ihr einfach helft. Zum Beispiel. Paulus wurde freigesetzt, Dinge zu tun, weil Leute in seinem Hintergrund waren und ihm geholfen haben. Ja? Sie haben Sachen ihm abgenommen, die er nicht noch zusätzlich machen konnte. Dadurch konnte er seinen Dienst machen. Und ich glaube, jeder von uns kann hier sowas machen. Ich glaube, dass wir das nicht immer so hochgeistlich sehen dürfen. Ja? Also es gibt nicht nur, eben, wie ich schon gesagt habe, diesen pastoralen Dienst oder diesen Lobpreisdienst, sondern es gibt eben ganz viele andere Sachen noch, die einfach wichtig sind. Vielleicht ist es so, dass du eine Begabung hast im Technischen, ja? Also dass du handwerklich begabt bist, dass es hier handwerklich begabte Menschen gibt, sehe ich allein schon an der Bühne und an der Küche. Ja? Also es gibt diese Menschen hier. Und ja, diese Leute im richtigen Moment zu haben, das ist der Hammer. Vielleicht bist du auch total humorvoll. Du schaffst es, Menschen zum Lachen zu bringen. In der richtigen Situation ist das absolut Gold wert. Vielleicht ist es aber auch so, dass du eine fantastische Sprechstimme hast und deswegen kann man dich aufnehmen und kann dich dann in der Predigt, kann man dich dann anhören. Und ja, vielleicht bist du aber auch besonders sportlich und hast Teamgeist. Das ist auch etwas, da denkt man nicht dran. Ich bin sportlich, ja und? Was hat es mit der Kirche zu tun? Was hat es mit meinem Christsein zu tun? Genau da, wo du bist, da kannst du Menschen berühren. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Menschen, die hier oben auf der Bühne stehen, eine größere Begabung oder eine größere Berufung haben als andere. Das ist nicht so. Jeder einzelne von uns in unserem Alltag, da ist unsere Bühne und von dieser Bühne können wir Menschen erreichen und können sie zu Gott führen. Wir können ihnen von Gott erzählen, von dem, was wir selbst erlebt haben. Die Menschen warten da draußen. Die warten darauf, dass sie Hoffnung kriegen, dass sie den Sinn für ihr Leben entdecken. Ich glaube, dass es unendlich viele Facetten von Begabungen gibt und es gibt nicht nur kleine Begabungen und große Begabungen, es gibt nur große Helden und das ist es, was Gott aus uns machen will. Er will keine billige Kopie und er will auch nicht, dass du irgendjemanden nachmachst, er will dich als Original, weil er hat dich auch als Original geschaffen. Denk nicht zu klein von dir, dazu möchte ich euch heute ermutigen, das ist eigentlich meine Hauptaussage heute. Dass ich euch ermutigen will, nicht zu klein von euch zu denken und daran zu denken, was Gott über euch denkt. Nick sagte einmal in einem Interview, wenn du glaubst, keine Arme und Beine zu haben, wenn du glaubst, dass das ein Problem ist, dann sag ich dir, ein wirkliches Problem ist es, Gott nicht zu kennen. Ein Mann, der sich mit 8 Jahren das Leben nehmen wollte, weil er seinen Wert nicht kannte, mit so einer Aussage. Vielleicht ist es so, dass du deinen Wert selbst noch nicht kennst. Vielleicht glaubst du auch, erst wenn ich einen Partner habe, dann bin ich richtig viel wert. Vielleicht glaubst du auch, wenn ich dann mal meine Lohnerhöhung bekommen habe, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich den Leuten zeigen, wer ich bin. Vielleicht glaubst du aber auch, dass du in der Vergangenheit viel zu viel vermasselt hast, um dich jetzt von Gott gebrauchen zu lassen. Vielleicht spürst du Scham. Vielleicht schämst du dich für deinen Unglauben. Vielleicht schämst du dich für das, wie du früher deine Talente und das, was Gott dir geschenkt hat, eingesetzt hast. Dann lass mich dir sagen, Gott ist völlig wurscht, wo ihr herkommt. Es ist ihm total egal. Er gebraucht das, was ihr habt und das ist ein williges Herz. Er sieht euer Herz an und wenn euer Herz willig ist, dann schenkt er euch die Fähigkeiten, die ihr braucht, um das zu tun, was er für euer Leben möchte.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.